Ja, liebe Geschwister, ich greife nochmal so den Anfang des Gottesdienstes auf. Kennt ihr das, diesen Blick zurück auf eine Entscheidung, von der man heute weiß, dass sie falsch war? Vielleicht war man unachtsam und hat jemanden verletzt. Und dann sitzt in uns so ein tiefer Wunsch und irgendwas, was immer wieder zurückkommt, sich meldet: Ach, wenn ich doch die Zeit zurückdrehen könnte. Aber in unserer menschlichen Realität bleiben die Scherben liegen. Was gesagt ist, ist gesagt, und was getan ist, ist getan. Und genau in dieses schmerzhafte Gefühl hinein ruft dieser heutige Sonntag, der dritte Sonntag nach Trinitatis, eine ganz andere Botschaft uns zu. Es ist der Sonntag der weit geöffneten Arme. Der Sonntag erzählt davon, dass bei Gott möglich ist, was bei uns Menschen blockiert erscheint. Neuanfang. Der Prophet Micha, wir werden gleich Worte von ihm hören, führt uns mitten hinein in eine kraftvolle, fast unkonventionelle Entdeckung. Wenn wir nach Wegen aus der Schuld suchen, dann können wir auch mit Micha die Zeit nicht zurückdrehen, aber wir entdecken im Micha-Buch einen Gott, der nicht starr und distanziert ist. Ein Gott, der beweglich ist und ein Gott, der Neuanfänge ermöglicht. Ein Gott, der dynamisch und voller Leidenschaft für uns eintritt. Also hören wir auf diese alten und doch immer wieder aktuellen Worte des Propheten Micha, die uns zusagen, dass nicht unsere Fehler das letzte Wort haben, sondern dass Gottes Gnade das letzte Wort behält. Verse aus Micha Kapitel 7, 18 bis 20. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Amen. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld? Jona steigt mit einer rhetorischen Frage ein und setzt einen besonderen Akzent, weil die Antwort auf der Hand liegt. Es gibt keinen anderen Gott wie diesen. Und interessant ist ja, woran Micha diese Einzigartigkeit Gottes festmacht. Er sagt ja nicht, wo ist ein Gott, der so mächtig ist wie du, so groß, so herrlich und so furchteinflößend. Natürlich kennt die Bibel auch diese Aussagen und Zuschreibungen Gottes. Immer wieder wird von Gottes Größe gesungen, seine Macht über Himmel und Erde, seine wunderbaren Taten in der Geschichte seines Volkes Israel. Aber hier zum Ende des Micha-Buches klingt etwas anderes auf. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und der die Schuld erlässt? Also nicht die Macht und die Größe Gottes stehen im Mittelpunkt, sondern seine Gnade. Und das ist bemerkenswert, eine Gnadenbotschaft, denn Micha lebt in einer Zeit großer gesellschaftlicher Spannungen. Er prangert als Prophet Korruption, Machtmissbrauch und soziale Ungerechtigkeit an. Micha stellt sich auf die Seite der Armen und Benachteiligten. Er tritt für die Opfer ein. Er wusste sehr genau, dass Schuld nicht nur eine persönliche Angelegenheit ist, sondern dass sie auch ganze Gemeinschaften, Gesellschaften, Völker prägen kann. Und das erlebt er zu dieser Zeit. Und dennoch endet sein Buch nicht mit Gericht. Man könnte ja auch sagen, ja, er könnte als Gerichtsprophet auftreten und sagen, das wird alles vernichtet. Aber nein, bei Micha endet die Botschaft mit Gnade. Der Gott Israels ist halt kein tyrannischer Herrscher, der darauf wartet, Menschen bei Fehlern zu ertappen. Micha beschreibt einen Gott, dem mehr an Versöhnung gelegen ist als an Vergeltung, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. vielleicht einer der schönsten Sätze des Alten Testamentes, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Und ja, Gott kennt offenbar den Zorn. Die Bibel verschweigt es ja nicht. Gott sieht das Unrecht. Gott nimmt die Schuld ernst. Ihm ist auch nicht gleichgültig, wie Menschen miteinander umgehen. Aber der Zorn hat nicht das letzte Wort. Das letzte Wort heißt Gnade. Zu diesem gnädigen Gott bekennen sich Menschen seit Jahrtausenden, zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und als Christen sehen wir diese Bewegung Gottes schließlich in Jesus Christus auf ihren Höhepunkt zulaufen. In ihm zeigt Gott endgültig sein Herz, ein Herz, das Menschen sucht, ein Herz, das bereit ist, sich selbst hinzugeben für die Gnade. Und darin liegt die Würde, aber eben auch die Verantwortung des Menschen. Denn Gott nimmt uns ernst, Gott hat uns aus Gnade auch Freiheit geschenkt. Und es ist die Freiheit, Gutes zu tun oder Gutes zu unterlassen. Es ist die Freiheit, Verantwortung zu übernehmen oder ihr auszuweichen. Es ist die Freiheit, zu überlegen, wie ich mit Menschen umgehe, was ich sage, oder eben wie die Axt im Wald aufzutreten. Und in dieser Freiheit werden wir als Menschen zwangsläufig immer wieder schuldig. Micha kennt diese Realität und darum verbindet er die Rede von der Gnade Gottes niemals mit einer Verharmlosung der Schuld. Aber er verbindet sie mit Hoffnung, die größer ist als die Schuld. So fragt Micha also voller Staunen: Wo ist solch ein Gott wie du? Und wahrhaftig, einen Gott wie diesen gibt es nicht noch einmal. Einen Gott, dem mehr an Gnade gelegen ist als am Zorn. Einen Gott, der den Menschen nicht auf seine Fehler festlegt, sondern ihm immer wieder die Tür zum Neuanfang öffnet. Die Frage nach einem gnädigen Gott begleitet Menschen seit Jahrhunderten. Sie ist keine besonders moderne Frage, sie ist auch keine Frage, die nur besonders fromme Menschen stellen würden. Im Gegenteil, sie entsteht oft dort, wo Menschen ihre eigene Unvollkommenheit besonders deutlich spüren und erkennen. Martin Luther hat mit dieser Frage ja verzweifelt gerungen. Immer wieder hat er gefragt: Wie bekomme ich denn einen gnädigen Gott? Er sucht nach einem Gott, der ihn annimmt, trotz seiner Fehler, trotz seiner Schuld, trotz seiner Unzulänglichkeiten. Und irgendwann erkennt er aber Entscheidendes. Wir müssen keinen gnädigen Gott erst hervorbringen oder besänftigen. Wir haben bereits einen gnädigen Gott. Wir müssen ihn nur als gnädigen Gott erkennen. Aber genau das, unseren Gott als gnädig erkennen, fällt uns Menschen oft schwer. Es gab immer wieder Bewegungen in der Kirchengeschichte, die anderes betont haben. Vielleicht deshalb, weil wir eben auch in dieser Welt ja ganz anderes erleben. Wie oft begegnet uns denn Ungnade statt Gnade? Und wenn wir ehrlich sind, wie oft tragen wir selbst zur Ungnade bei? Und es ist ja nicht so, dass dem Volk Israel das klar gewesen wäre. Auch das war ein langer Weg des Lernens. Das Micha-Buch macht es ja deutlich. Die Erkenntnis von Gottes Gnade fällt nicht vom Himmel. Sie ist das Ergebnis eines langen geschichtlichen Weges, das man vielleicht auch immer mal wieder hervorkramen muss. Eine Geschichte voller Hoffnungen und Enttäuschungen, voller Treue und Versagen, voller Aufbrüche und Verluste. Aber zugleich steckt in diesem Weg eben ganz viel Hoffnung. Denn Gott hat sein Volk niemals aufgegeben. Die Geschichte geht weiter. Parallel zur Gnade spricht Micha dann aber doch wiederum vom Zorn Gottes. Und das macht den Text gar nicht so einfach. Gibt ihm so einen faden Beigeschmack, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an der Gnade. Also ja, wie denn nun? Kann der gnädige Gott zugleich auch zornig sein? Glauben wir an einen Zornesgott, der sich dann halt irgendwann mal wieder beruhigt? Haben wir einen Gott, der vulkanausbruchmäßig losdonnert und dann ist der Zorn auch irgendwann mal wieder verraucht? Oder glauben wir an einen Gott, dessen tiefstes Wesen Liebe ist und zu dessen Einzigartigkeit eben gerade diese Gnade gehört? Also die Angst vor dem zornigen Gott, die beschäftigt Menschen. Sie hat manchen Menschen den Glauben schwer gemacht und manche wurden mit diesem drohenden Gotteszorn zum Glauben genötigt. Gut, dass diese Zeiten, ich hoffe es zumindest, im Wesentlichen in unserer Kirche vorbei sind. Und bei aller berechtigter Kritik an solchem geistlichen Machtmissbrauch würden wir es uns zu einfach machen, wenn wir über solche Bibelstellen einfach hinweglesen und wenn wir dann nur von Gottes tätschelnder Liebe sprechen und alles andere ausblenden. Die Bibel kennt auch Gottes Zorn. Aber sie meint damit etwas anderes als einen unbeherrschten himmlischen Wutausbruch. Gottes Zorn, das ist sein leidenschaftliches Nein zu allem, was Menschen von ihm trennt. Sein Nein zur Schuld, sein Nein zur Zerstörung, sein Nein zur Lieblosigkeit, zur Ungerechtigkeit, sein Nein zu allem, was Gemeinschaft zerbricht und Leben beschädigt. Gott sagt Ja zur Beziehung mit Menschen. Und gerade deshalb sagt er Nein zu dem, was dieser Beziehung entgegensteht. Und dieses Nein ist eben kein gleichgültiges Achselzucken. Es ist ein leidenschaftliches und handelndes Nein. Und darum beschreibt Micha Gott so kraftvoll. Er tritt die Schuld nieder, er wirft die Sünden in die Tiefen des Meeres. Gott wird also selbst aktiv. Und nur weil Gott leidenschaftlich, so leidenschaftlich gegen alles auftritt, was uns von ihm trennt, kann er am Ende auch uns die Hand reichen und sagen, du darfst neu anfangen. Micha beschreibt die Gnade Gottes also nicht als eine bloße Eigenschaft, die da wäre, sondern es ist ein aktives Handeln Gottes. Gott ist nicht einfach nur gnädig, er erweist seine Gnade. Könnte sagen, er lebt seine Gnade aktiv. Er wird tätig, er greift ein. Er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Gott sitzt nicht nur untätig da und sagt, na, schwamm drüber. Nein, Gott nimmt die Realität der Schuld ernst. Und gerade deshalb handelt er gegen sie. Micha untermalt das mit kräftigen Darstellungen. Die Schuld wird niedergetreten, die Sünde ins Meer hinabgeworfen, in die Tiefen des Meeres. Und das hat ja Bedeutung. Für die Menschen der Bibel war das Meer damals kein romantischer Urlaubsort für eine schöne Kreuzfahrt, den viele vielleicht vor Augen haben. Das Meer war ein Angsttraum, das Sinnbild für Chaos, Bedrohung und lebensfeindliche Mächte. Dort vermutete man Chaoswesen und Ungeheuer. Dort verschwanden Dinge und Menschen endgültig für immer. Wenn Micha also sagt, Gott werfe die Sünden in die Tiefen des Meeres, dann meint er, Gott schafft sie dorthin, von wo sie nie wieder zurückkehren können. Er bewahrt sie nicht als Akte auf, die er uns dann wieder vorliegt. Er trägt sie uns nicht nach, er beseitigt sie endgültig. Und spannend, wenn wir das mit Michas Augen lesen, und vor der Heilsgeschichte Israels, dann hat dieses Bild vom Meer ja auch noch eine besondere Bedeutung. Dann denken wir nämlich unweigerlich an das Schilfmeer, durch das Israel hindurchzog, während die Mächte der Unterdrückung darin untergingen. Und danach folgte der Neuanfang in Gottes Bund mit dem Volk Israel. Gott schafft also Zukunft, wo Menschen keine Zukunft mehr sehen. Gott kämpft an der Stelle der Opfer und der Unterdrückten. Gott tritt den Mächten entgegen, die Leben zerstören. Gott stellt sich der Schuld entgegen, die Beziehungen vergiftet. Gott widerspricht allem, was Menschen von ihm trennt. Und wir mit unserer christlichen Brille, wir entdecken darin ja noch mehr. Wir hören in diesen Worten von Propheten Micha bereits einen prophetischen Vorausklang auf das, was Gott in Christus tun wird. Denn am Kreuz wird sichtbar, wie weit Gottes Einsatz für die Menschen geht. Auch dort bleibt Gott nicht Zuschauer, dort kämpft er selbst um das Leben seiner Geschöpfe. Dort stellt er sich den Mächten von Schuld, Sünde und Tod endgültig entgegen. dort trägt er das, was wir nicht mehr tragen können. Und darum ist die Gnade nie ein Selbstläufer. Sie kostet Gott etwas. Sie kostet Gott richtig viel. Sie kostet Gott alles, diese Gnade. Sie ist Ausdruck seines leidenschaftlichen Ringens um den Menschen. Gott tritt für uns ein mit ganzem Herzen, mit ganzem Einsatz, mit einer Liebe, die nicht aufgibt. Und deshalb dürfen wir hoffen. Weil Gott handelt, weil Gott kämpft und weil Gott die Initiative ergreift. So ist die Gnade, von der Micha spricht, keine billige Vertröstung. Sie ist Gottes kraftvolle Tat für das Leben. Sie ist sein entschlossenes Ja zum Menschen und dieses Ja ist stärker als alles, was uns von ihm trennt. Vor diesem Hintergrund stellt sich nun eine wichtige Frage. Wenn Gott doch so leidenschaftlich um den Menschen ringt, wenn er die Schuld niedertritt und die Sünde in die Tiefen des Meeres wirft, was heißt das dann für uns? Denn Gnade ist zwar Gottes Geschenk, aber sie will ja auch angenommen werden. Gottes Handeln ist die Quelle, doch aus dieser Quelle müssen wir auch trinken. Und vielleicht liegt darin gerade diese große Herausforderung des christlichen Glaubens. Wir tun uns oft so schwer damit, beschenkt zu werden. Denn es läuft ja, so kennen wir das, anders. Du bekommst nichts geschenkt. Wir möchten und müssen in der Regel selbst etwas leisten. Wir möchten die Schuld wieder gut machen. Wir möchten die Zeit zurückdrehen, geht aber nicht. Die Vergangenheit reparieren, uns Gottes Wohlwollen verdienen. Aber das geht nicht. Und darum beginnt der Weg der Gnade mit einer ehrlichen Erkenntnis. Ich brauche diese Gnade. Ich bin darauf angewiesen. Das ist kein Zeichen für Schwäche, diese Erkenntnis. Das ist vielmehr der Moment, in dem der Mensch aufhört, sich selbst retten zu wollen und anfängt, sich retten zu lassen. Und ich musste bei der Vorbereitung der Predigt auch diesmal nochmal an das Motto der jährlichen Konferenz denken. Ja, ich will, Gott helfe mir. Eigentlich beschreibt dieser Satz ja den Kern unseres christlichen Glaubens. Ja, ich will mich auf Gottes Gnade einlassen. Ja, ich will darauf vertrauen, dass seine Vergebung größer ist als meine Schuld. Ja, ich will diesen Weg mit Gott gehen und ich will mich von ihm verändern lassen. Aber eben auch, Gott helfe mir dabei, denn aus eigener Kraft gelingt es nicht. Darum ist also nicht nur Gottes Handeln und Gottes Gnade aktives Handeln, sondern auch unser Glaube ist niemals passives Dabeisitzen. Glaube ist aktives Hineintreten in den Raum der Gnade Gottes. Ein bewusstes Annehmen dessen, was Gott schenkt. Eine Antwort auf Gottes leidenschaftliches Ja zu uns. Dass auch wir Ja sprechen. Nicht vollkommen und nicht fehlerfrei, aber vertrauensvoll und von Herzen. Was folgt daraus? Für uns, für unseren Umgang miteinander, für unser Leben. Wenn Gott das Verlorene nicht fallen lässt, wenn Gott selbst aktiv wird, um Versöhnung zu schaffen, wenn seine Gnade stärker ist als Schuld und Trennung, was bedeutet das für heute, für uns? Vielleicht können wir die ganze biblische Geschichte als einen Weg verstehen, der von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft führen will. Immer wieder erzählen wir die biblischen Geschichten aus alten Tagen und sie erzählen davon, wie Menschen sich verirren. Menschen nutzen ihre Freiheit, gehen ihre eigenen Wege, entfernen sich von Gott und voneinander und das Verlorensein beginnt meistens nicht mit einem großen Bruch, oft beginnt es mit kleinen Entscheidungen, mit einem falschen Wort, was weiter wegführt. Und dann kommt irgendwann dieser Moment der Erkenntnis. Da lief etwas falsch. Und manchmal müssen wir das von außen gespiegelt bekommen, so wie das Volk Israel durch die Propheten. Die Propheten erinnerten das Volk an Gottes Weg und an ihre eigenen Irrwege. Sie hören Gottes Nein zu allem, was das Leben zerstört und zugleich sein Ja zu den Menschen. Und eben da erfahren Menschen die Gnade. Aus dem Verlorensein wird ein Neuanfang. Die Vergangenheit wird abgelegt. aus der Gegenwart eröffnet sich eine hoffnungsvolle Zukunft. Und das war eben auch die Prophetenbotschaft des Micha. Seine Kritik richtet sich nicht gegen individuelles Fehlverhalten. Er sagt nicht, du als einzelner Mensch, du hast etwas falsch gemacht, sondern seine Kritik, die trifft ungerechte Strukturen der damaligen Gesellschaft. Reiche bereichern sich auf Kosten anderer. So war das damals. Die Schwachen verloren an Perspektive. Ganz konkret ging es um Kleinbauern. Und Micha gehörte vermutlich selber zu dieser einfachen, armen Landbevölkerung. Kleinbauern litten unter den Entscheidungen der Mächtigen. Und Micha erkannte, wo Menschen sich von Gottes Gerechtigkeit entfernen, da leiden eben diese Schwächsten zuerst. Und ich finde, das ist eine sehr aktuelle Botschaft. Wir erleben das heute wieder. Obszönen Reichtum, der sich bei wenigen konzentriert, während viele Menschen mit steigenden Lebenshaltungskosten, mit unsicheren Arbeitsverhältnissen oder fehlenden Zukunftsperspektiven kämpfen. Diese Woche war die Meldung zu lesen, Elon Musk ist der erste Billionär der Weltgeschichte. 1.000 Milliarden, kann sich keiner mehr vorstellen. Und wir erleben auf der anderen Seite Kinderarmut, Bildungsungerechtigkeit, gesellschaftliche Spaltung, wachsende Verrohung des Miteinanders, aus Neid oft ein seufzendes Land und einen überforderten, unwilligen Staat, dem auch das Geld ausgeht. Viele Menschen fragen sich, wo bleibt die Gerechtigkeit? Und Micha würde uns vermutlich antworten, naja, Gerechtigkeit beginnt dort, wo Menschen sich neu an Gott orientieren. Der Theologe Tobias Feix hat einmal gesagt, Gerechtigkeit ist strukturell gedachte Liebe. Gerechtigkeit ist strukturell gedachte Liebe. Ein bemerkenswerter Satz, denn er erinnert uns daran, dass Liebe mehr sein muss als ein Gefühl. Liebe fragt danach, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben, welche Strukturen wir schaffen, welche Chancen Menschen erhalten und wie wir eben auch mit den Schwächsten umgehen. Natürlich können wir die Welt nicht verändern, zumindest nicht im Großen und Ganzen. Wir können keine globalen Probleme im Alleingang lösen, aber wir können dort beginnen, wo Gott uns hingestellt hat. In den Familien, in den Gemeinden, in den Nachbarschaften, im Umgang mit den Menschen, die uns anvertraut sind. Und da würde ich sagen, da beginnt Umkehr. Da kann Gerechtigkeit wachsen von unten her. Nicht mit großen und leeren Parolen, nicht mit Perfektion, sondern mit der Bereitschaft, sich von Gottes Gnade, von der Basis her verändern zu lassen. Denn wer selbst erfahren hat, dass Gott ihn nicht fallen lässt, der wird auch andere nicht fallen lassen. Wer selbst aus Gottes Gnade lebt, wird zum Werkzeug der Gnade und wer darauf vertraut, dass Gott Zukunft schenkt, der hat vielleicht auch Lust, selbst Zukunft mitzugestalten. Und so endet das Micha-Buch mit einem klaren Blick nach vorn. Gottes Treue reicht von den Vätern Israels. Sie ist nicht versandet, sondern sie reicht in die Zukunft seines Volkes. Seine Gnade trägt über Generationen hinweg und dieselbe Hoffnung gilt uns auch heute. Der Gott, der die Schuld vergibt, der das Verlorene sucht, der Zukunft eröffnet und der Gefallen an Gnade hat, das ist derselbe Gott, zu dem wir uns heute bekennen. Und darum dürfen wir hoffen. Darum dürfen wir neu anfangen und darum dürfen wir auch freudig Gerechtigkeit und Zukunft gestalten. Amen.